Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Anfang November war mein Tipp noch, dass Boris Herrmann die Vendée Globe dieses Mal gewinnt. Und jetzt nach der Hälfte der Strecke ist ein Sieg eigentlich ausgeschlossen. Er ist Achter mit 1000 Meilen Rückstand auf den führenden Charlie Dalin. Geht da noch was? Und wie geht's Boris überhaupt? Wie feiert er Weihnachten? All das beantwortet uns Yacht-Herausgeber Jochen Rieker. Der hängt den ganzen Tag vorm Fernseher und guckt, wie es Boris geht, oder? Jochen.
Naja, das stimmt schon fast. Also ich verbringe sicherlich jeden Tag so an die 2 Stunden vom Tracker, insbesondere vor dem GPS-Tracker und vor den Wettermodellen, um rauszulesen, wie es steht aktuell. Und ab und zu schreibe ich mir auch mit Boris per WhatsApp, weil es dann doch nochmal was anderes ist, den Meister selber zu befragen.
Und antwortet er dir persönlich?
Ja, das geht meistens sehr schnell, wenn er nicht gerade schläft. Und es gab eine Phase im Indischen Ozean, da hatte er relativ viel Langeweile oder vielleicht auch nicht wirklich Bock, weil er so weit weg war von der Spitze. Aber das hat sich ja jetzt geändert. Jetzt ist er nur noch ein Wettersystem, eigentlich nur ein halbes Wettersystem hinter der Führung.
Ja, aber ein Zwanzigstel des Planeten.
Ja, stimmt.
Also nur noch in Anführungsstrichen. Wie konnte das passieren? Erklär das allen, die das nicht verfolgt haben, bitte.
Da muss man echt weit zurückblicken. Also wahrscheinlich ist der Anfang gewesen so eine Mischung aus Pech und vielleicht auch schon das erste Anzeichen von Müdigkeit oder im Moment nicht bissig genug gewesen in der Wetteranalyse mit den Satellitenbildern. Ich glaube, es hat begonnen mit nicht mal 100 Meilen, die er in den Keimen vorm Äquator verloren hat. Da ist er ein paar Mal unter einer Wolke hängen geblieben, während die anderen vorneweg gefahren sind. Und da hast du dann eine blöde Wolke und noch eine blöde Wolke und dann hast du keinen Bock mehr. Und also nicht, dass er nicht alles geben würde, das will ich damit nicht sagen, aber das ist ja so ein Malprozess. Am Ende wirst du immer kleiner und kleiner.
Ja, ja.
Und dadurch hat er dann ungefähr 3 Tage später im Südatlantik vor der brasilianischen Küste einen Rückstand gehabt von 100 Meilen, als die Topboote, das waren ja fast 10 an der Zahl, auf so ein erstes Tiefdruckgebiet aufgesprungen sind und weg waren sie. Und aus diesen paar Meilen am Äquator und den 100 Meilen vor Brasilien sind dann im Extrem 1300 geworden im Indischen Ozean. Und das war natürlich echt eine Packung. Er ist ja etwa eine Woche in so einer Damenflottille gesegelt mit Justine Vitroux, Clarisse Cremer und Sam Davies. Da waren die wie zusammengeklebt von unsichtbaren Tesastreifen. Und dann ist ihm der Ausbruch gelungen. Das war vor einer Woche. Also vor der Woche lagen zwischen diesen 4 Booten noch 40, 50 Meilen. Und jetzt sind 2 aus dem Quartett 1000 Meilen zurück fast. Also ja, so extrem kann sich das ändern.
Und das zeigt ja, es ist möglich. Es ist möglich. Es könnte ja genau das passieren, dass die vordere Gruppe den Wind verliert und von hinten Wind kommt und Boris aufholt. Also es theoretisch ginge es, aber die Chancen sind wahnsinnig gering.
Ja, was theoretisch wirklich für ihn spricht oder für die Top, sagen wir mal 11 jetzt aktuell, da zählt dann auch Justine Metro so gerade noch mit dazu. Die hat jetzt ein bisschen mehr als 1100 Seemeilen im Rückstand. Was für die spricht, ist, dass noch fast die Hälfte des Globus vor ihnen liegt. Das ist schon eine Menge.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man aber gucken, die Führenden sind jetzt, wie gesagt, das halbe Wettersystem voraus und nach allen Modellen, die ich heute Morgen studiert habe, bleiben die im Wind bis Kap Horn. Also das kann sein. Die machen gerade 600 Seemeilen pro Tag und Boris ist so bei 470, 490, vielleicht 500. Das sind schon mal 100 jeden Tag. Wenn das so bleibt, und das kann durchaus so bleiben, dann ist da noch mal ein Tag weg bis Kap Horn.
Ja, ja.
Und dann wird es schon ganz arg schwierig. Also im Moment ist es wirklich, die Reichen werden reicher und die anderen müssen gucken, wo sie bleiben.
Ist wie im normalen Leben.
Boris hat jetzt keine schlechten Bedingungen, weil er ganz gut durch dieses Hoch oder unter diesem Hoch durchgetaucht ist, was sich südlich von oder südöstlich von Neuseeland aufgebaut hat. Das hat er echt klasse gemacht, oder die ganze Gruppe hat das sehr gut gemacht. Die sind quasi zwischen einem Hochdruckkeil und der Eiszone, der Eisgrenze.
Ja.
Was ich schwierig finde, wenn man sagt, hat er noch eine Chance, also eine Chance aufs Podium. Da vorne sind jetzt drei, die sie echt ernst meinen. Mhm. Seb Simon aus Les Ables, der eigentlich der Überraschungskandidat dieser Vendée, Johan Richomme und Charlie Dallard. Und Richomme und Dallard waren in unserem Formguide auch schon die Top 1 und 2. Mhm, Seb Simon ist ein bisschen die Überraschung, aber alle drei sind super, super stark. Jetzt fehlt Seb Simon auf der Steuerbordseite das Foil, das ist abgebrochen. Möglicherweise wegen Überlastung, das weiß niemand so recht, aber die sind ja ungefähr eine Woche oder 10 Tage auf Steuerbordbug, wie die Verrückten mit 600 Meilen und mehr am Tag den Südatlantik runtergebrettert, und vielleicht ist das einfach ein Ermüdungsbruch gewesen, weiß man nicht. Der hat also einen Nachteil, zumindest auf Steuerbordbug.
Ja, und der wird kommen. Ja, also Steuerbordbug wird hundertprozentig kommen.
Ja, ja.
Der ist eigentlich verloren. Also der wird wahrscheinlich noch sogar von den, also den könnte Boris noch holen.
Von den dreien ist es möglich, ist der wahrscheinlichste, dass der noch deutlich weiter zurückfällt. Aber die anderen beiden, die kann eigentlich meiner Meinung nach wirklich nur technisches Missgeschick bremsen, weil sie einfach so genial sind. Die sind beide studierte Bootsbauer. Mhm. Sie zählen beide zu den besten Navigatoren auf dem Kurs. Also insbesondere Johan Richomme ist ein absoluter Schlaufuchs in der Beziehung. Wenn es nicht die wären, die vorne rausfahren, dann könnte man sagen,
ja.
Da ist die Chance nicht nur theoretisch und nicht nur hypothetisch, aber das sind schon zwei richtig bärenstarke. Ja. Und danach kommen ja auch noch richtig Top-Boote. Also zu denen hat Boris jetzt gerade so ungefähr 250 Meilen Rückstand. Das ist Jeremy Biou und Nicolas Lünven, mit dem er auch das Ocean Race gesegelt hat. Die haben auch sehr schnelle Boote, insbesondere Boote, die sehr stark sein werden im Atlantik, wenn es dann wieder zurückgeht. Also Boris muss jetzt in der nächsten starken Woche wirklich gucken, dass er alles aus seiner Kiste rausholt. Und gestern schrieb er, dass er endlich tatsächlich die Bedingungen hat, die er immer sich gewünscht hätte, für dieser Boot auch gebaut ist, nämlich relativ viel Wind, Downwind und mit relativ bewegter See. Also im Moment so 2 bis 3 Meter Welle, um die 20 Knoten Wind. Das können in Böen auch locker 30, 35 werden.
Es gibt von Boris Audiodateien, die der Medienmeute zur Verfügung gestellt werden. Und ich würde dir und natürlich allen, die uns zuhören, gerne mal eins vorspielen.
Jetzt sollten wir in Bedingungen sein, die das Heimspiel sind für dieses Boot, für unser Design. Raue Bedingungen, Downwind, starker Seegang. Da fahren wir jetzt schon gut los. Und ich hoffe, dass wir so bis Cap Horn noch einige Meilen rausknapsen können aus den vor uns Fahrenden. Gut dabei bleiben können, sicher am Cap Horn ankommen können vor dem 1. Januar. Davon bin ich überzeugt, und das ist mein großes Ziel. Insofern volle Fahrt voraus hier im Southern Ocean. Herzliche Grüße von Bord.
Ja, spannend, ihn zu hören, ne?
Ja.
Und man muss ja auch sagen, bei der letzten Vendée Globe hat der Führende nochmal 600 Meilen vor Brasilien verloren. Also es ist nicht alles verloren, sagen wir vorsichtig.
Nein, nein, das nicht. Also Boris kann auf jeden Fall Top 5 werden und mit ein bisschen Glück auch Top 3, würde ich sagen. Mhm. Gewinnt er da müssten ja die beiden Spitzenreiter auch fallen, weil das ist, also an denen vorbeizukommen, ist wirklich monsterschwierig. Die haben, wie gesagt, auch die schnelleren Boote im flacheren Wasser, also in weniger Seegang. Und klar, jetzt kommt Cap Horn, und nach Cap Horn kann es auch nochmal richtig böse werden, weil manche Tiefdruckgebiete dort gerade entstehen, die sind dann noch sehr virulent. Mhm. Das hat man auch im Ocean Race voriges Jahr gesehen oder vor anderthalb Jahren. Aber ich glaube, Sieg ist, wie gesagt, ja, das ist ein ein schöner Wunschtraum. Was ich interessant finde übrigens, Boris ist sehr realistisch in seinen Einschätzungen. Ich frage mich manchmal, ob er nicht zu realistisch ist. Also als sich abgezeichnet hat, dass im Südatlantik, dass da so ein ICE oder so ein TGV entsteht und er es möglicherweise nicht schafft, da dran zu bleiben, da war er der Erste, der von bis zu 1200 Seemeilen Rückstand am Kap der Guten Hoffnung gesprochen hat. So kam es dann auch. Jetzt sagt er, dass er hofft, an Silvester oder Neujahr im Kap Horn zu sein. Auch das ist eine realistische Einschätzung. Das ist kein Gefasel. Ich finde es nur interessant, weil er sich ja quasi selbst konditioniert. Also er erwartet gar nicht mehr von sich und lässt dem Zufall gar keinen Raum. Das finde ich interessant. Also da würde ich sagen, wenn ich jetzt ein Mentalcoach wäre, würde ich daran noch ein bisschen mit ihm arbeiten.
Ja, und das Spannende ist ja, dass ja fast alle einen Mentalcoach haben mittlerweile.
Das stimmt.
Und dann ist auch immer die Frage, wie geht's denen eigentlich an Bord? Auch da gibt es einen ganz spannenden Ton von Boris, wo er beschreibt, wie es ist, allein zu sein bzw. nicht allein zu sein.
Die Einsamkeit tatsächlich macht mir weniger zu schaffen dieses Mal. Das ist auch für mich eine positive Überraschung. Da kann man sich ja vorher nicht so sicher sein. Es geht mir insgesamt besser. Ich bin gut drauf und komme ganz gut klar mit dem Rennen. Und insofern toi, 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 weiter so. Ich habe ja noch ein bisschen vor mir und will so weiter stabil bleiben. Und das ist für mich schon persönlich gesehen ein großer Erfolg. Ich bin sehr zufrieden mit und habe da ja persönlich Fortschritte gemacht, was das klarkommt mit solchen Herausforderungen und dieser speziellen Herausforderung angeht. Und ja, insofern bin ich tatsächlich auch oft ganz entspannt hier.
Kann man ihm das glauben?
Doch, ja, das kann man ihm. Absolut. Also das sieht man ja auch, wenn er in seinem Trampolin ganz achtern in der Kajüte oben an der Fensterreihe hängt auf seinem Beanbag und wenn er da in die Kamera lächelt. Also ich glaube, das ist sicherlich für ihn ein großer Durchbruch. Er hat es geschafft, diesen sehr stürmischen, sehr groben Indischen Ozean zu überstehen, ohne emotionales Tief. Und er kam auch, finde ich, frisch und ja, auch wieder mit einem gewissen Leistungshunger da raus. Das war letztes Mal nicht so. Da hat er sich wirklich extrem gequält und war voller Selbstzweifel. Das hat er nicht alles ganz rausgelassen vor 4 Jahren. Aber diesmal ist er wirklich viel aufgeräumter. Und jetzt noch ein bisschen positives Denken und ein bisschen Backstagsprise und dann schauen wir mal, was da möglich ist.
Ja, ich hatte ihn vor 4 Jahren im Podcast und bei Meilen und Zeilen, dem anderen Podcast, den wir für Delius machen. Und da war er im Südmeer und da war er durch. Da war der richtig fertig, mental nicht gut drauf. Und ich frage mich, ob das unter anderem daran liegt. Also erstens natürlich, er ist mental stärker, auch durch einen Coach geworden. Aber auch, dass er jetzt die ganze Zeit unbegrenzt Internet an Bord hat. Da hat sich ja richtig was getan. Ist das vielleicht etwas, dadurch, dass du halt die ganze Zeit mit deiner Frau sprechen kannst, dich mit Freunden, wie mit dir zum Beispiel, austauschen kannst, dass du sogar Serien gucken könntest? Ich weiß gar nicht, ob er das macht, aber ist das vielleicht auch ein Punkt, dass man mental nicht so in ein Loch fallen kann wie damals?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich die bessere Vorbereitung. Also er weiß jetzt, wie schlimm es sein kann, oder er wusste es und hat sich gezielt darauf vorbereitet. Vor 4 Jahren hatten sie auch schon Always on Internet, allerdings nicht so breitbandig wie jetzt mit Starlink. Das heißt, die Möglichkeit, mit Land zu telefonieren, hatte er fast auch 24/7. Es gab damals das erste Mal bei der Vendée so eine Flat-Fee für einen Satellitenprovider. Das war nicht, wie gesagt, die Qualität von Starlink, aber es war gut genug. Jetzt kann er sich natürlich mit einer Video-Live-Schalte mit seiner Familie zusammenschließen. Ich frage mich immer, was leichter ist. Also hast du die Verbindung zum Land und siehst du deine Liebsten oder deine besten Freunde so, als wären sie nur einen Steinwurf entfernt? Und dann bist du wieder in deiner Einsamkeit, in deiner Bubble, in deiner unwirtlichen Umgebung. Hilft das, sich rauszunehmen, oder ist es dann nicht umso härter, wieder zurückzukehren, also den Ausknopf zu drücken, das Gespräch zu beenden? Da gibt es von den Seglern sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also die einen, die isolieren sich mehr, Boris kommuniziert definitiv mehr und jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, was man ganz schwer nachvollziehen oder nachfühlen kann, ist, wie brutal diese Boote sind.
Ja.
Und was die da gerade durchgemacht haben. Ich meine, es ist erst 2-3 Tage her, da hatte Boris eine Prognose von 50 Knoten direkt von der Seite, also Halbwindkurs auf einem Foiler. Er hat sein Foil so weit wie es geht eingezogen. Er war auf der Sturmfock und drittes Reff im Groß. Er sagte, das ist eine Konfiguration, die er noch nie hatte. Und da haben alle wirklich, naja, wenn nicht Todesangst, aber richtig Schiss, weil du kannst die Boote kaum mehr verlangsamen. Also das Einzige, was dir bleibt, ist abzufallen, dann werden sie langsamer. Aber da unten ist ja dann irgendwann die Eisgrenze.
Ja.
Und das war, glaube ich, mental meiner Meinung nach bisher die härteste Belastung, weil alle in eine Front gegangen sind, von der sie nicht wussten, wie sie sie handeln sollen, so ganz genau, und wie sie wieder rauskommen würden.
Er sagt aber auch, dass er da nicht voll reingekommen ist, im Gegensatz zu anderen. Also er hatte nur in Anführungsstrichen 40 Knoten Wind und die anderen an 50.
Ja, das stimmt.
Und da hat sich aber auch gezeigt, dass sein Boot dann doch gut ist. Er hat ja zwischendurch auch gezweifelt mit dieser neuen Konstruktion und es scheint aber doch auch in krassem Seegang richtig gut zu funktionieren.
Ja, aber es gibt, also eigentlich ist kein Boot für den Indischen Ozean gebaut, ja, außer vielleicht so ein Panzerkreuzer aus Stahl. Das ist echt so. Also auch Johann Richomme hat deutlich gemacht, dass das kein Spaß mehr ist und dass er ums Material fürchtet. Interessant finde ich, dass Boris trotz seines Vorteils im Südmeer sich nicht wirklich ganz absetzen kann von Sam Goodchild, weil das ist der einzige in den Top Ten, der auf einem Vorgenerationsboot unterwegs ist, das auch anerkannt schwach ist in großer Welle. Also Sam Goodchild, wir erinnern uns, der war ja in den ersten 2 Wochen des Rennens überragend, also auch überraschend überragend. Mhm. Und der hat im flacheren Wasser des Atlantiks wirklich alles rausgeholt und auch etablierte neue Konstruktionen stehen lassen. Jetzt strauchelt er, deswegen ist er auch zurückgefallen, immer weiter jetzt auf 10. Boris kam an ihm vorbei. Mal gucken, wie Boris sich bis Kap Horn, wie deutlich er sich von ihm absetzen kann, weil das ist so ein Lackmustest. Sind die neuen Boote wirklich so viel besser und insbesondere seins so viel besser als die Vorgeneration?
Haben wir schon was lernen können? Jetzt wir von außen, hat Boris schon was lernen können? Glaubst du, dass er für die nächste Vendée wieder ein neues Boot baut?
Ja, das tut er. Die Pläne sind auch schon fertig. Er spricht nur nicht drüber. Ich denke, das wird ein Boot sein, das nicht so extrem ist, das breitbandiger noch ist, das nicht so extrem auf Schwerwetter gebürstet ist. Ich glaube aber, dass etliche Designprinzipien beibehalten werden. Interessant ist, gestern, wenn ich das richtig erinnere, hat Johann Richomme in einem französischen Interview gesagt, dass er zu 99% happy sei mit allen Entscheidungen, die er für sein Boot getroffen hat. Und er ist ja ein Naval Architect, also ein Konstrukteur, der versteht im Zweifel, was er macht, noch viel besser oder was seine Konstrukteure machen, noch viel besser. Er sagt, er würde nur 1% ändern. Das ist vielleicht auch ein bisschen zugespitzt. Lass es 5 sein, vielleicht sogar 8, wer weiß. Aber er hat jetzt den Indischen Ozean hinter sich und schon den halben Pazifik. Von daher glaube ich, dass das eine realistische Einschätzung ist. Was ich so höre von den Konstrukteuren und auch von einigen Teams ist, insbesondere denen, die auch das Ocean Race segeln werden, das nächste, dass es noch mehr in Richtung, also in eine Richtung geht, die man gar nicht, die ich selbst auch nicht vermutet hätte, nämlich zurück zu mehr Handsteuerung. Das ist tatsächlich wahrscheinlich der Trend. Für die Vendée spielt das nicht so eine Rolle, weil du nicht so lange von Hand steuern kannst. Du kannst auch nicht sehr lange, ohne dich komplett zu erschöpfen, am Autopiloten sitzen und mit plus 10, minus 10 oder plus 1, minus 1 dich durch die Wellen schlängeln. Das machen die Top-Skipper, insbesondere wenn sie so ein Wetterfenster erreichen wollen oder eine Front ein bisschen länger reiten wollen. Also Charlie Dallard und Johann Richomme sind da gute Beispiele. Die verausgaben sich zum Teil bis zum Anschlag und holen so nicht einen 10-Knoten raus, wie früher vielleicht, sondern 2-3 Knoten, weil die Foiler so extrem anspringen. Und die nächste Generation, da bin ich relativ sicher, wird noch mehr Wert drauf legen auf Sicht nach vorne. Also dass man wirklich, wenn man irgendwo sitzt, halbwegs sicher sitzt und dass man sehen kann, wie die Wellen vorauslaufen. Vielleicht auch nur nach Kamera steuern, mal sehen, was da kommt. Weil du hast ja die Outrigger, diese Deckszahlinge, die sind ja, stehen 4 Meter seitlich über. Da hast du noch einen viel besseren Blick voraus und die sind auch nicht ständig von Spritzwasser umspült. Aber also es geht sicherlich mehr Richtung Ergonomie noch und ich find's wirklich spannend, wenn wir das wieder sehen, was ja so ein bisschen verloren gegangen ist, wenn die Segler, als Piloten sozusagen wieder aktiv eingreifen.
Ja, ich bezweifle das. Ich glaube ja, dass uns die KI auch da einholen wird und irgendwann berechnen kann, wie sie am besten durch Wellen steuert und am Ende eine KI die Dinger steuern wird.
Das glaube ich auch, aber nicht in 4 Jahren. Also in 4 Jahren, die nächste Vendée, da wird möglicherweise tatsächlich Handsteuerung Schlüssel sein, weil du musst, also Wellen sind extrem komplex.
Ja.
Die allein schon grafisch zu erfassen, ist echt wahnsinnig. Also ich glaube, da sind wir noch ein bisschen überlegen. Im Moment muss man sagen, das hört man auch von den Skippern zwischen den Zeilen immer wieder, ist es einfach so, dass selbst die neuesten Boote und die neueste Generation der Autopiloten sich schwer tut, diese Nosedives, diese Stecker zu vermeiden in vorauslaufenden Wellen. Und die sind das, die Speedkosten, und die sind das auch, die Mast und Beschläge maximal beanspruchen.
Ja, und auch den Körper. Das darf man nicht vergessen.
Und das auch, natürlich.
Das ist ja jedes Mal eine Vollbremsung.
Ja.
Man kann sich das ja wie im Auto vorstellen, ne? Also du gehst volles Rohr in die Eisen und noch stärker. Also im Grunde so doll kannst du gar nicht mit dem Auto bremsen, wie die Dinger in der Welle bei einem Stecker eben runterfahren.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gucke aus dem Fenster. Es ist schlimmstes graues Wetter bei 8 Grad. Ich bin nicht in Weihnachtsstimmung. Es gibt einen schönen Ton von Boris Herrmann zu Weihnachten und seiner Stimmung.
Zimtsterne habe ich noch ein paar übrig. Und es ist irgendwie, ansonsten ist man doch weit weg davon, würde ich sagen. Weit weg von all diesen schönen Dingen, die jetzt auch an Land passieren. Ich habe noch ein paar Christmas-Goodies hier in petto. Ansonsten kriege ich was mit, wenn ich zu Hause anrufe von Weihnachten. Aber habt hier so ein bisschen kleine Adventsgeschenke. Ansonsten, es ist man doch weit weg. Bin ich doch weit weg von Weihnachten und den schönen Dingen, die zu Hause passieren.
Vielleicht auch gut so, oder? Also ich kenne ja viele Menschen, die vor Weihnachten fliehen. Und er ist jetzt da draußen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihm das fehlt. Du?
Doch, ich glaube, gerade diese Momente sind es, wo einem bewusst wird, wie weit die Familie zum Beispiel noch weg ist. Wie weit auch ein normales Leben weg ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du manchmal spät abends oder ganz früh morgens oder vielleicht auch mitten in der Nacht, wenn du von der Weihnachtsfeier kommst, um 4 nochmal das nächste oder um 5 das nächste Update checkst. Und wir liegen da im Zweifel schon in unserem warmen, trockenen Bettchen und es bewegt sich nichts. Und du musst dir vorstellen, die rumpeln über 6 Meter Welle mit 20, 30 Knoten Speed und wissen nicht, ob am nächsten Morgen das Rig noch oben steht. Mhm. Also ich glaube, die Nächte sind es generell, die für die Skipper nochmal eine besondere Belastung darstellen, insbesondere sturmreiche Nächte, weil wenn was passiert, dann musst du da eben an Deck gehen, da hast du kaum Sicht.
Ja, ja.
Das ist einfach
schrecklich, schrecklich.
Gruselig. Und ich meine, selbst schlafen ist schon schwierig, aber insbesondere sind es dann diese besonderen Tage. Wenn man natürlich, falls die Führenden an Weihnachten Kap Horn runden, da ist es ein High natürlich wiederum. Also das kann man so und so
auf
haben.
Auf jeden
aber
Fall, ja.
Jemand, für den ich wirklich also mehr als eine Träne vergossen habe und um den es mir wirklich leid tut, ist Pip Herr. Die hat ja vor 3 Tagen ihren Mast verloren. Die hat jetzt noch ungefähr 8 Tage bis Melbourne oder bis Australien, wo auch immer sie genau Landfall haben wird dann. Ich glaube, Melbourne ist ihr Ziel. Ich spreche nachher um 12 mit ihr über Satellitentelefon. Bin sehr gespannt, wie sie jetzt drauf ist. Aber stell dir vor, du bist Pip Herr und fährst mit 3,5, 4 Knoten unter Notrig nach Melbourne und du weißt, deine Regatta ist vorbei. Sie weiß das ja schon ein paar Tage jetzt, aber das muss nochmal bitterer sein.
Ja, ganz, ganz schrecklich. Und da fragt man sich eben auch, wie muss man eigentlich drauf sein, um sich das alles anzutun? Ich meine, du hast ja auch viel gesegelt, ich auch. Und ich habe auch Sturmnächte erlebt, mitten auf dem Ozean, bei Ozeanüberquerungen. Und ich habe mir irgendwann gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Körper nochmal einen Ozean überqueren werde.
Und dann macht man es trotzdem wieder, ne?
Ja, ich weiß, wir Menschen spinnen natürlich auch, im Segler erst recht. Zum Schluss, lass uns noch mal gucken, wie jetzt der Rest dieses verrückten Rennens aussehen könnte und was Boris noch alles zu erwarten hat.
Also, ich meine, jetzt ist der Fokus erstmal auf Point Nemo. Das ist der am weitesten von menschlicher Zivilisation entfernte Punkt. Da ist ja Rettung nur noch durch deine Konkurrenten möglich, wenn irgendwas Schlimmes ist. Das ist schon so eine psychologische Marke. Die wird er in 2-3 Tagen erreicht haben. Dann Cap Horn, da freut er sich drauf. Das will er unbedingt mal wieder sehen. Naja, das, weil du das Gefühl immer hast, das ist vorbei. Dann kommt aber noch mal die wirklich schwierige Phase nach Cap Horn, etwa 1000 Seemeilen, vielleicht auch 1500 Seemeilen, wo du praktisch auf die frischen Tiefdruckgebiete treffen kannst, die besonders biestig sind. Das wird nochmal interessant. Es kann auch ganz, ganz, ganz einfach werden. Das ist wirklich, das hängt davon ab, wie die Wettergötter pokern.
Ja, er muss ja darauf hoffen, dass da schwierige Bedingungen herrschen werden und vielleicht die ersten in ein Hochdruckgebiet laufen und er mit einem Tiefdruckgebiet vielleicht aufholen könnte. Ja, und dann aber echt krasse Roaring Forties haben kann,
ja,
um die dann vielleicht doch noch zu kriegen.
Ja, ja, das wäre ein Szenario, was ihm sicher zu Pass käme. Mhm. Und dann wird Sommer.
Ja, und dann kommen die Kalmen und der Äquator. Da kann auch nochmal so viel passieren. Da kannst du ja ewig hängen bleiben.
Ja, also es wird jetzt praktisch sehr, sehr abwechslungsreich. Ich glaube, soweit ich geguckt habe, werden sie jetzt noch ein paar Tage gut Wind haben. Und nicht ganz so viel Wind, nicht ganz so straight line sailing wie die Spitzenreiter. Deswegen kann es sogar sein, dass der Abstand nochmal weiter anwächst, auf vielleicht sogar 1200 Seemeilen wieder. Muss man gucken. Da muss er halt irgendwie, ich glaube, das hat er auch schon verarbeitet. Also dieser Abschied von den Top 3 mental, den hat er verarbeitet. Ja. Er sagt ja jetzt, Zehnter zu werden bei einer Vendée mit 40 Teilnehmern, das ist auch nicht so schlecht. Und was Gott, das stimmt ja.
Ja, aber sein Ziel war halt trotzdem was anderes. Also mindestens Top 5. Und ich meine, klar, ich denke auch immer, wenn Fußball-WM ist, dass Deutschland gewinnt, egal was für eine Truppe sie da hinschicken. Ja. Und ich habe natürlich gedacht, Boris gewinnt. Und klar ist da eine Enttäuschung. Ja.
Ja.
Ich meine, was steckt da alles hinter? Wie viel Arbeit, wie viel Liebe, wie viel Mühe, wie viel Geld, wie viel Zeit, alles da reingeflossen ist. Und dann kommt so ein Wettersystem, was er ganz knapp verpasst. Ja, und im Grunde ist das Ding seit Wochen vorbei. Bitter.
Ja, das ist so. Also ich glaube, das ist das, was dann auch nochmal schwerer wiegt, ist, dass du die Chance ja nur alle 4 Jahre hast. Also du machst, wenn du dir vorstellst, es ist eigentlich, die Kugel ist ins Rollen gekommen am Äquator oder kurz davor sogar schon. Und das hängt dir jetzt um den Rest der Erde nach. Das ist schon hart. Aber ich finde wirklich, dass er das klasse gemacht hat, dass er sich da nicht von hat niederringen lassen. Und jetzt müssen wir ihm alle die Daumen drücken. Ich bin froh, dass das Rennen wieder ein bisschen Spannung gewonnen hat. An der Spitze, weil die sich da arg behaken und ständig ein anderer führt. Und in dieser Verfolgergruppe, in der Boris jetzt drin ist, da ist es auch noch, dass, wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch alles möglich.
Jochen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub nach der Vendée Globe, wenn du dann nicht mehr ständig vor dem Monitor hängst. Und für euch da draußen auf jacht.de könnt ihr das natürlich verfolgen. Und es ist weiterhin irre spannend. Und ich bin vielleicht auch der Letzte, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich glaube weiterhin, dass Boris es schaffen kann.
Ja, toll, toll, toll. Ich würde mich freuen.
Danke, Jochen.
Ciao.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.